Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Terroranschlag in der Nähe von Paris. Ich spreche gleich darüber mit der französischen Schriftstellerin Cécile Weißbrot. Dann schauen wir zu einer Theaterpremiere an den Münchner Kammerspielen. Und wir hören, wie der Geiger Christoph Konz die Geige, auf der Mozart viele Konzerte gespielt hat, wieder zum Klingen bringt. Der Mord an einem Lehrer in der Nähe von Paris erschüttert nicht nur die französische Öffentlichkeit. Der offensichtlich islamistisch-terroristische Hintergrund der Tat zeigt, wie groß bei vielen Menschen der Hass ist auf die westliche Zivilisation und auf die Werte, die damit verbunden sind. Ein Hass, der mit den Anschlägen auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 in Frankreich zum ersten Mal so brutal offensichtlich wurde. Welche Spuren hinterlässt der Terror in der französischen Gesellschaft? Wie kann der Staat reagieren? Welche grundsätzlichen Fragen stellen sich? Darüber möchte ich nun mit Cécile Weißbrot sprechen. Die französische Schriftstellerin ist auch Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Zahlreiche ihrer Bücher sind auf Deutsch erschienen. Ich erreiche sie in Paris. Frau Weißbrot, guten Abend.
Guten Abend.
Der Lehrer hat mit seinen Schülern im Geschichtsunterricht über Meinungsfreiheit gesprochen, auch am Beispiel der Mohammed-Karikaturen. Mehrere Schüler und deren Eltern haben sich offensichtlich darüber massiv aufgeregt. Der Lehrer und die Schule wurden bedroht. Dieser Mord hatte also eine Vorgeschichte. Haben Sie eine Erklärung für das gesellschaftliche Klima, das ganz offensichtlich an dieser Schule geherrscht hat?
Das ist leider nichts Neues. Es gibt zurzeit, ich glaube seit Anfang September, diesen Prozess von Charlie. Es gibt noch Zeuge oder Mittäter sozusagen. Die Stimmung ist davon geprägt. Charlie Hebdo hat vor ein paar Wochen das Cover von damals, nach den 2015 Anschlägen, wieder veröffentlicht. Und es hat einen neuen Anschlag verursacht. Glücklicherweise gab es nur Verletzte, zwei. Und jetzt in dieser Schule, also hat der Lehrer, wie gesagt, diese Karikaturen noch einmal gezeigt. Es spielt sich in einem Vorort von Paris, also ziemlich weit entfernt von Paris, so 20 Kilometer oder so, die als ruhige Stadt dargestellt ist, obwohl die Stadt nicht so ruhig ist. Es gibt seit 20 Jahren eine allmähliche Islamisierung, könnte man sagen, in mehreren solchen Vororten. Ich habe eine Freundin, die Französischlehrerin in dieser Stadt, in Conflans-Sainte-Honorine, war, in einem Gymnasium, das ganz nebenbei von dieser Schule liegt. Und sie hat gesagt, sie hat dort 17 Jahre unterrichtet und hat die Entwicklung dieser Situation beobachten können.
Ist denn der Angriff auf diesen Lehrer zugleich auch ein Angriff auf das französische Schulsystem oder mehr noch auf die französische Bildung, auf das Bildungssystem?
Ja, das sagt man in allerlei Reden, die gehalten sind jetzt von Politikern, von Macron auch oder von der Bildungsminister. Natürlich hat es eine symbolische Kraft sozusagen. Es ist nicht zum ersten Mal, dass ein Lehrer angegriffen ist, aber zum ersten Mal, dass ein Lehrer ermordet ist. Und natürlich kann man sagen, es ist ein Symbol von dem Bildungssystem. Und ich glaube, es ist eher ein Symbol von unserem Scheitern und vom Scheitern dieses Systems. Noch heutzutage gibt es viele Wörter, die natürlich sehr wichtig sind. Aber wenn man fragt, was können wir dagegen machen, dann antworten manche, wir wissen es nicht. Also die ganze Gesellschaft klingt hilflos.
Wenn Sie vom Scheitern sprechen, Frau Weißbrot, dann meinen Sie das Scheitern der Integration?
Natürlich hat es mit der Integration zu tun. Aber das bedeutet auch, dass in der Schule können die Lehrer oder haben sie Schwierigkeiten, gemeinsame Werte, moralische Werte zu übertragen. Die sind mehr und mehr bekämpft. Und es gibt mehr und mehr Widerstand, wenn man in der Schule, im Unterricht gewisse Themen unterrichtet oder diskutiert.
Frankreich ist seit Jahren im Ausnahmezustand. Erst die Terroranschläge 2015, Charlie Hebdo, Bataclan, dann auch die Pandemie. Nun haben diese beiden Themen ja nichts miteinander zu tun, aber dieser lange Ausnahmezustand, der prägt natürlich das Alltagsleben. Sie leben, Frau Weißbrot, abwechselnd in Paris und in Berlin. Wie erleben Sie in diesen Tagen, in diesen Wochen die französische Gesellschaft?
Ja, es ist eine schwierige Situation. Ich habe das Gefühl, dass es um eine Art von Krankheit geht oder einen Zerfall. Also ich habe das Gefühl, dass Frankreich aus allen Seiten zerfällt, in Bruchstücke zerfällt. Und natürlich hat dieser Anschlag nicht mit dem Virus zu tun, aber es ist auch eine Art von Virus, der schon lange her dabei ist, vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder viel mehr. Und man hat es sich entwickeln lassen und jetzt ist es noch schwieriger als damals, dagegen zu reagieren. Und wir wissen auch nicht, wie zu reagieren. Ich kann mich daran erinnern, es gab am Tag nach den Anschlägen von Charlie Hebdo eine Schweigeminute in der Schule. Und es gab einige Schulklassen, wo es gepfiffen geworden ist.
Also gestört, die Schweigeminute?
Die Schweigeminute gestört, dass die Schüler das nicht haben wollten, ja.
Unmittelbar nach dem Anschlag auf das Theater Bataclan im November 2015 haben Sie, Frau Weißbrot, einen eindringlichen Text geschrieben, Der Tag danach. Sie haben über die Stille in der Stadt geschrieben, über, Zitat, die Worte und die Sprache, die man braucht, über die Worthülsen, die man hört. Und Sie haben sich Zeit gewünscht, damit das Geschehene sich setzen, seinen Platz unter uns einnehmen, seine Spur hinterlassen kann. Bald 5 Jahre sind seitdem vergangen. Hat sich denn das Geschehene gesetzt, wie Sie es damals erhofft haben?
Nichts hat sich seitdem verändert, leider. Es gibt jedes Mal die gleichen Reden, die gleichen Wörter. Es ist unerträglich. Es ist erschreckend, es ist eine Tragödie. Aber das sind Wörter und inzwischen, wenn nichts geschieht, dann vergessen wir. Und dann wurde auch nicht grundsätzlich reagiert. Also zum Beispiel spricht man auch in dem Fall von Blasphemie-Recht oder Recht an der Blasphemie. Und ich finde es schon zu spät, wenn man eine solche Wendung benutzt. Denn es ist kein Blasphemie, es geht nur um Meinungsfreiheit. Und wenn wir Blasphemie schon sagen, das bedeutet, dass wir schon dieser Gesichtspunkt verinnerlicht haben.
Der Anschlag in einem Vorort von Paris. Die Schriftstellerin Cécile Weißbrot war das. Frau Weißbrot, vielen Dank und einen schönen Gruß nach Paris. Dankeschön.
Ja, danke Ihnen.
Es ist eigentlich üblich, dass eine neue Theaterleitung zum Auftakt der Saison ein szenisches Feuerwerk abzubrennen versucht. So auch Barbara Mundel, die neue Intendantin an den Münchner Kammerspielen. Doch das ist natürlich überhaupt nicht leicht in diesen Corona-Zeiten. Und auch die Erwartungen sind hoch des Publikums. Zweimal wurden die Kammerspiele unter ihrem Vorgänger Matthias Lilienthal zum Theater des Jahres gewählt. Den Auftakt gab es vor ein paar Tagen mit Falk Richters Touch und einem Happening auf dem Odeonsplatz. Jetzt eine weitere Premiere, The Assembly, die Versammlung, eine Produktion der kanadischen Dokumentartheatertruppe Porte-Parole. 4 Menschen treffen sich zum ersten Mal beim Abendessen. Was sie sich unter anderem zu sagen haben, das hören wir hier in diesem kurzen Szenenausschnitt.
Oh mein Gott, das habe ich nicht gesagt.
Ich nutze jetzt das Wort, dann können wir gerne darüber streiten.
Nein, ich finde, es ist kacke, wenn es verwendet wird.
Gut,
weil es
danke. Danke, dass
immer
du
so aus dem Kontext
Christen
Dänisch gehört. Und das
so
führt dazu,
also,
dass
für mich
die
ist es
Frauen
auf alle Fälle ein Gewaltakt. Und es mag ein Unterschied sein, wie man Heimat versteht.
Ja, aber es hat
etwas
nichts mit dem Begriff Heimat zu tun.
Mit dem Begriff
es hat
arbeitet. Egal!
Soweit dieser Ausschnitt. Anna Landefeld hat die Premiere dieses Theaterstücks, die Versammlung an den Münchner Kammerspielen, gesehen. Sie ist jetzt aus München zugeschaltet. Frau Landefeld, guten Abend.
Guten Abend nach Berlin, hallo.
Ein gereizter Ton, eine hitzige, aggressive Stimmung haben wir da gehört. War das der Endpunkt oder der Ausgangspunkt dieser Produktion?
Wir sind da eigentlich mittendrin und wir geraten da relativ schnell an diesen Punkt. Man bemüht sich am Anfang noch, die Diskussionskultur zu wahren, den anderen aussprechen zu lassen, zuzuhören, dem anderen Raum zu geben. Aber wie es so ist, man gerät relativ schnell aneinander, dass man einfach nur Statements sich gegen den Kopf schleudert, dass man den anderen nicht mehr aussprechen lässt und dass man auf dem Weg bei seiner Antwort eigentlich die Frage schon vergessen hat. Um das vielleicht aufzudröseln, in diesem Ausschnitt geht es eigentlich um Seehofer und um einen Herrn in dieser Runde, einen Münchner, der sich in seinem Heimatgefühl angegriffen fühlt durch die Aussagen von Seehofers und das Wort vergewaltigt benutzt. Das wiederum triggert die Aktivistin und Feministin in dieser Runde.
Der Innenminister Horst Seehofer, also ein Gegenstand dieser Inszenierung. Die Kanadier, Frau Landefeld, nennen ihr Stück ein wirklichkeitsnahes Schauspiel. Wie wirklich ist denn diese Wirklichkeit? Oder anders gefragt, woher stammt das Material?
Das Material stammt von einem Gespräch, das wirklich so stattgefunden hat in den Münchner Kammerspielen. Wiebke Puls und Annette Paulmann haben dieses Interview oder diese Diskussionsrunde mit diesen vier MünchnerInnen geführt. Dieses Gespräch fand am 13. März genau so in den Münchner Kammerspielen statt. Wiebke Puls und Annette Paulmann waren die beiden Moderatorinnen mit echten Münchner Bürgerinnen. Und man hat dieses Gespräch genommen, als Grundlage transkribiert und daraus diesen Theaterabend konstruiert und auf vier SchauspielerInnen verteilt.
Chris Abraham hat Regie geführt. Beschreiben Sie doch, Frau Landefeld, was Sie da auf der Bühne gesehen haben, die Bühne von Julia Kurzweg.
Es ist eine sehr naturalistische Bühne, die wir da sehen können. Es ist tatsächlich ein langer Konferenztisch. Da stehen Getränke drauf, Säfte, Knabbereien, Weingläser, Wassergläser, Mikrofone und auch Kameras, die die SchauspielerInnen filmen auf der Bühne. Man sieht sie, sie sind mit dem Rücken zu uns gewendet, aber durch diese Kameras haben wir ihre Gesichter. Und es ist tatsächlich so, dass sie jederzeit spielen, selbst wenn der andere spricht. Man kann den Blick auch dahin in die linke Ecke werfen und man sieht, es arbeitet in ihnen. In diesen Gesichtern, in diesen großen Projektionen, die wir auf vier Bildschirmen sehen, kann man die Emotionen ablesen, wie es ihnen arbeitet, wie sich Widerwillen regt und manchmal dann es doch aus ihnen herausbricht oder oft genug. Und das ist sehr schön zu beobachten. Aber das Ganze ist eine große, eigentlich eine Talkrunde, die wir da beobachten können.
Eine Talkrunde, die man beobachtet. So wie Sie das schildern, Frau Landefeld, ist das ein bisschen theoretisch insgesamt. Also ich kann mir noch nicht wirklich ein Bild vormachen, wie das theatralisch funktioniert.
Tatsächlich ist es das nicht. Das klingt sehr abstrakt vom Konzept her. Es ist aber sehr naturalistisch. Also die Sprache wurde eins zu eins transkribiert. Wir haben jedes drin, wir haben jedes Okay, wir haben jeden Zwischenruf. Teilweise stehen sie auf, blinzeln oder nicken mit dem Kopf. Und es hat etwas, ja, fast schon sowas von einer scripted reality, würde ich sagen, die wir da eigentlich zu Gesicht bekommen. Man hat wirklich das Gefühl, ich begegne diesen vier Menschen. Das sind tatsächlich vier BürgerInnen, die könnten mir auch in der Supermarktkasse begegnen.
Das setzt eine große Virtuosität voraus der SchauspielerInnen.
Ja, es ist tatsächlich verblüffend. Es wirkt wie Improvisation, aber man kann sich relativ sicher sein, dass es das eben nicht ist. Was aber auch am Text liegt von Porte-Parole, der ja die perfekte Grundlage bildet, um eigentlich so spielen zu können.
Also ein Abend, und das wäre dann Ihr Fazit, ein Abend, der gelungen ist?
Ja, es ist ein politischer Abend, an dem man sich reiben kann, auch als ZuschauerInnen, weil es gibt auch einen Teil, an dem auch die ZuschauerInnen aufgefordert werden, teilzunehmen. Das heißt, die SchauspielerInnen verlassen die Bühne und geben den Zuschauenden Raum, sich zu äußern. Das läuft etwas schleppend an. Es gibt aber tatsächlich Freiwillige, die sich melden und sich auch äußern. Und die große Frage, die alle gestellt haben, ist, wie gehen wir miteinander um? Welchen Raum geben wir Meinungen, die nicht die unseren sind? Macht das überhaupt Sinn, Positionen zu verhandeln, wenn wir überhaupt nicht auf einen Nenner kommen können?
Und diese Frage, die wurde nicht beantwortet.
Sie wird offen gelassen, aber man einigt sich in dieser ZuschauerInnen-Diskussion darauf, dass das Theater ein Raum sein muss, in dem diese Meinungen zumindest mitgedacht werden müssen.
The Assembly, die Versammlung, inszeniert von der kanadischen Theatertruppe Porte-Parole an den Münchner Kammerspielen, inszeniert von Chris Abraham. Danke, Anna Landefeld. Seit seinem Amtsantritt führt Präsident Bolsonaro einen Kampf gegen die brasilianische Kultur. Er glaubt, sie sei von kommunistischen Kräften unterwandert. Und deshalb hat er sich schon kurz nach seinem Antritt das Kulturministerium vorgeknüpft und es zu einem Kultursekretariat zurückgestuft und es sogar dem Tourismusministerium angeschlossen. Sein Kampf gegen alles, was nicht seinem rechtsextremen Weltbild entspricht, hat auch vor dem Filmsektor nicht Halt gemacht. Peter B. Schumann berichtet.
Wir erklären hiermit unsere totale Ablehnung der offiziellen Kulturpolitik. Die rechtsextreme Regierung von Jair Bolsonaro hat von Anfang an die brasilianischen Kulturschaffenden als Feinde attackiert und versucht, sie zum Schweigen zu bringen.
In einem Video hat eine Gruppe namhafter Dokumentarfilmregisseurinnen und Regisseure gegen die desolaten Verhältnisse in ihrem Bereich protestiert.
Der gesamte audiovisuelle Sektor liegt seit März völlig brach, nachdem alle öffentlichen Mittel für die Filmproduktion gestrichen und viele Filmschaffende arbeitslos wurden.
Präsident Bolsonaro hat bereits zu Beginn seines Kampfes gegen die angeblich kommunistisch unterwanderte Kultur die staatliche Filmförderung ins Visier genommen. Durch eine drastische Kürzung des Etats des Filminstituts Ancine wurden zunächst große Teile der Filmproduktion lahmgelegt. Dann hat die Regierung die Leitung mit völlig unfähigen Leuten besetzt, die ein administratives Chaos anrichteten. Der Bundesrechnungshof stellte dabei die missbräuchliche Verwendung öffentlicher Gelder fest. Als Ancine die Entscheidung über zahllose eingereichte Projekte immer weiter verzögerte, angeblich aus Personalmangel, begannen Produzenten die Anstalt zu verklagen. Mit wenig Erfolg. Die verheerende Kulturpolitik beschädigte jedoch nicht nur die Filmproduktion, sondern auch die Cinemateca Brasileira in São Paulo, das größte Film- und Bildarchiv des Landes, eine der größten Kinemateken der Welt. Seit Monaten ist sie geschlossen. Immer wieder kommt es zu öffentlichen Protesten. Der Regisseur Roberto Gerwitz.
Wir wollen damit die brasilianische Gesellschaft auf den Zustand der Cinemateca Brasileira aufmerksam machen, denn eines unserer wichtigsten Zentren des audiovisuellen Gedächtnisses ist in größter Gefahr. Wir fordern deshalb die Regierung auf, unverzüglich Maßnahmen gegen die Zerstörung des riesigen Archivs zu unternehmen.
Die Existenzkrise der Kinemathek ist ein besonders dramatisches Beispiel für die desolate Kulturpolitik. Sie wurde 2018 von der rechten Vorgängerregierung in die Obhut der privaten Organisation Acerpi übergeben, die ihre Mittel vom Bildungsministerium erhielt. Der neue Bildungsminister annullierte Ende 2019 den Vertrag mit Acerpi, ohne eine Lösung für die Cinemateca anzubieten. Monatelang erhielten die Angestellten, meist Spezialisten für die Konservierung der sensiblen Materialien, kein Gehalt. Als sie deshalb streikten, wurden sie entlassen. Seither sucht das zum Sekretariat geschrumpfte Kulturministerium nach einem Betreiber, der den ideologischen Anforderungen entspricht, wie es in einer Verlautbarung heißt. In einem SOS Cinemateca riefen zahlreiche Filmorganisationen zum Widerstand auf.
Wir protestieren gegen die tiefe Krise, die den Zusammenbruch der Cinemateca Brasileira bedeuten könnte.
In dem von Bolsonaro und seinen ideologischen Helfershelfern vergifteten kulturellen Klima kam es im Sommer zu einer weiteren exemplarischen Entscheidung. Der berühmten Filmakademie Darcy Ribeiro in Rio de Janeiro wurde der Mietvertrag für ihren Sitz in einem alten Gebäude im Herzen der Stadt gekündigt, und zwar von der staatlichen Post. Ihr gehört die Immobilie, die sie lange Zeit verkommen ließ, bis die Gründer der Filmakademie sie vor 20 Jahren sanierten und dafür einen langfristigen Mietvertrag erhielten. Ihre Arbeit als filmisches Studienzentrum war so erfolgreich, dass sie 2018 zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Carlos Mink, ehemaliger Minister der Linksregierung von Lula da Silva.
Ich habe die Entwicklung der Filmakademie miterlebt. Hier haben berühmte Filmregisseure wie Kaká Diéguez oder Rui Guerra Generationen von Filmschaffenden ausgebildet. Nachdem jetzt die Post privatisiert wurde und das Gebäude beansprucht, gerät dieses nationale Kulturerbe des brasilianischen Kinos in Gefahr, liquidiert zu werden. Ich rufe zum kulturellen und demokratischen Widerstand auf. Es lebe die Filmakademie Darcy Ribeiro.
Und auch die Dokumentarfilmregisseurinnen und Regisseure werden nicht schweigen. Denn ein Land, das kein Bild von sich selbst hat, ist ein Land ohne Gedächtnis.
Filmpolitik in Brasilien, Peter B. Schumann berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Choreograf Raimund Hoge ist mit dem Deutschen Tanzpreis 2020 ausgezeichnet worden. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde im Altotheater in Essen überreicht. Hoge gehöre seit Jahren zu den wichtigsten Choreografen des Internationalen Tanztheaters, erklärte der Dachverband Tanz Deutschland. Seine Stücke reagieren auf die politischen Zeitläufe, ohne dabei jemals die eigene künstlerische Handschrift aus den Augen zu verlieren, hieß es in der Begründung der Jury. Weitere Ehrungen gingen an die Hamburger Choreografin Antje Pfundner, den Berliner Choreografen Raphael Hillebrand und den Solotänzer der Stuttgarter Balletts Friedemann Vogel. Der Film Ärger hoch 3 der polnischen Regisseurin Marta Karwowska ist mit dem Europäischen Kinderfilmpreis ausgezeichnet worden. Verliehen wurde der mit 12.500 Euro dotierte Preis im Rahmen des 25. Internationalen Kinderfilmfestivals Schlingel in Chemnitz. Der Hauptpreis der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien ging an Moonrock for Monday des Australiers Kurt Martin. Der russische Regisseur Alexander Galibin gewann mit seinem Film Schwesterchen den Preis der Stadt Chemnitz. Wegen Corona fand die Preisverleihung diesmal nur online statt. In der zurückliegenden Woche hatten rund 260 Filme aus mehr als 40 Ländern auf dem Programm gestanden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Niederlanden, NOS, hat beschlossen, seine Logos von den Dienstfahrzeugen zu entfernen. Dies geschehe zum Schutz der Journalisten und des technischen Equipments, teilte die Anstalt mit. Grund dafür sei die wachsende Zahl von Attacken gegen Mitarbeiter und Fahrzeuge. Innerhalb eines Jahres soll es mehr als 100 solcher Übergriffe gegeben haben. Der Deutsche Journalistenverband hat mit Bestürzung auf die Entscheidung reagiert. Es sei erschreckend, dass Journalistinnen und Journalisten in der Öffentlichkeit untertauchen müssten, um noch ihren Job machen zu können, sagte die JV-Chef überall. Wer Gewalt gegen Journalisten ausübe, habe das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit im Visier. Die US-Schauspielerin Rhonda Fleming ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Sie wurde in den späten 40er Jahren bekannt und spielte in zahlreichen Hollywood-Filmen, unter anderem mit Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston und Ingrid Bergman. Ihr Spitzname lautete Queen of Technicolor, da ihre roten Haare und grünen Augen bei diesem Farbfilmverfahren besonders stark zur Geltung kamen. Später trat Fleming auch als Sängerin auf und spielte Theater am Broadway in New York.
Walter Womoka gehörte zu den wichtigsten staatstragenden Künstlern der DDR und auch zu den populärsten. Jeder in der DDR, der sich nur ein bisschen mit Kunst auskannte, der kannte den Namen Womoka. Das von ihm entworfene Gebäude Fries am Haus des Lehrers am Berliner Alexanderplatz gilt bis heute als eines der bekanntesten Werke des sozialistischen Realismus in Deutschland. Und sein Gemälde am Strand hing nicht nur in zahllosen Reproduktionen in den DDR-Wohnzimmern, sondern wurde auch als Briefmarkenmotiv gedruckt. Nun ist zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung eine Retrospektive zu Walter Womoka zu sehen, allerdings nicht in einem der großen Kunstmuseen des Landes, sondern in der Stadtgalerie, der kleinen Galerie von Eberswalde, einem 40.000 Einwohnerstädtchen rund eine Autostunde nordöstlich von Berlin. Carsten Probst, Sie haben die Ausstellung gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das wirkt fast so, als ob sich auch 20 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik noch kein größeres Museum in Deutschland an solch einem führenden Staatskünstler der DDR herantraut. Ist das so?
Da ist sicherlich was dran. Also vordergründig wirkt Walter Womakas Künstlerbiografie auch erstmal ein bisschen abschreckend. Er war ja wirklich einer der höchst dekorierten Künstler in der DDR, persönlich befreundet, mit Walter Ulbricht gesegnet, also mit zahlreichen Staatsaufträgen und Privilegien. Also er konnte auch unbegrenzt fast reisen. Das spiegelt sich auch in dieser Ausstellung wieder mit so Reisenotizen aus allen möglichen Ländern. Er bekannte sich auch nach der Wende noch ausdrücklich dazu, dass er also nichts falsch gemacht hat. Er würde es wieder so machen. Das seien seine glücklichsten Jahre gewesen, während er eben also die Wiedervereinigung dann auch so als Siegeszug des US-Imperialismus brandmarkte. Das darf natürlich eine Auseinandersetzung jetzt nicht vordergründig erstmal verhindern. Und Eckhard Gehlen, der Kurator, der ja auch so ein unangefochtener Kenner eigentlich der ostdeutschen Kunst, gerade auch vor 1990 ist, der sagt, er habe auch anfangs gezögert, als er den Auftrag zu dieser Ausstellung bekommen habe.
Ich hatte starke Vorbehalte und habe dann angefangen zu recherchieren und durch die Autobiografie eben auch Farbe bekennen, wurde mir als Mensch erstmal sehr sympathisch. Ja. Also ich fand sagen, ja, der Mann ist gerade raus und ist nicht verdruckst und ist nicht irgendwie so ein Dogmatiker oder so ein steifer Typ, sondern ein Mensch halt, ja, der so sein Leben lebt und seine Erfahrungen macht und vielleicht im gewissen Sinne politisch blauäugig und vielleicht auch naiv ist.
Ja, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, die Stadt Eberswalde ist an Eckhard Gehlen herangetreten und nicht Eckhard Gehlen hat verzweifelt nach einem Ausstellungsort gesucht. Also ich glaube schon, wenn man diese auch schon gesehen hat, das ist auch ein Thema für größere Häuser.
Das wirkt, so wie Sie es jetzt ein bisschen beschrieben haben, Herr Probst, als sei er wirklich eher so ein ja, bekannter, begabter Dekorateur für sozialistische Lebenswelt gewesen, als im engeren Sinne ein Künstler.
Ja, ich denke, so sein künstlerischer Stil hat eigentlich schon etwas Dekoratives, das kann man sagen. Er wurde ja auch übrigens nicht in der DDR zunächst ausgebildet, sondern in Westdeutschland. Es ist in der Tat so, wenn Sie also dieses große Fries am Haus des Lehrers in Berlin mal in Ruhe anschauen, dann finden Sie da etliches Stil- und Motivzitate von der Renaissance bis hin zu Picasso. Das ist ja auch sozusagen eigentlich eine Grundlage dafür gewesen, was Eckhard Gehlen dann wiederum den sozialistischen Humanismus nennt, was auf Goethe und Schiller Zitate zurückgeht. Also eigentlich ein Erbe, das so eine künstlerische Aufbauideologie beinhaltet im Sinne des Sozialismus und die natürlich auch in die Zeit von Walter Ulbricht passt.
Ja, er ist insofern ganz anders als alle anderen, weil die haben alle irgendwie so einen Stil entwickelt. Ne? Der Mattheuer hat seinen bestimmten Stil entwickelt aus der Grafik heraus, der Sitte, der Tübke. Also ich glaube, er ist in dem Sinne nicht so der Künstler, dem es jetzt um seine eigene autonome Bildsprache geht, sondern jemand, der sich dazu bekennt, ich will Bilder machen im Sinne des sozialistischen Realismus, die volkstümlich sind, die man verstehen kann, die jeder verstehen kann. Und das macht ja auch aus, warum er so populär war. Er war ja wirklich populär bis heute.
Also keine autonome Bildsprache, sagt der Kurator Eckhard Gehlen. Also man findet doch aber durchaus was Neues auch in dieser Ausstellung.
Ja, es sind vielleicht nicht so die neuen Fakten. Es ist alles eigentlich über Wommacker bekannt, was bekannt werden kann, weil viele Sachen aus den Archiven beispielsweise heute auch verschwunden sind. Aber es ist die Art des Zugangs eigentlich, wie Eckhard Gehlen diese Art von Künstlerbiografie einfach nochmal an ihren eigenen Maßstäben misst. Wenn Sie durch diese Ausstellung gehen, haben Sie dieses verwirrende Gefühl, das kann doch unmöglich alles ein Künstler gemacht haben. Es sind so unterschiedliche Stile. Plötzlich am Anfang fast so katastrophische Szenen, die so ein bisschen an Bruegel oder Hieronymus Bosch erinnern, beim Kriegsende, wie er das Kriegsende fasst. Dann gibt es wieder Zitate von Robert Rauschenberg, also amerikanische Popart, wie er so Siebdrucke in Bilder einbaut. Dann wieder diese sehr lieblichen Motive, wo adrette junge Mädchen, ruhende Arbeiter versorgen oder dieses von Ihnen eingangs schon erwähnte Bild am Strand, auch ein sehr liebliches Motiv. Und dann wieder so am Schluss ein Programmbild, das Walter Ulbricht im Porträt zeigt. Also alles wechseln zwischen staatstragend, Aneignung von klassischer Moderne. Also er scheint da überhaupt keine Beschränkungen gekannt zu haben. Und gerade dieses Aufhalten dieser verwirrenden Stilvielfalt ist eigentlich auch ein Verdienst dieser Ausstellung, dass wir eben gar nicht wissen, was für ein Künstler ist das eigentlich.
Also Ihr Fazit, Herr Probst, man kommt durchaus mit neuen Erkenntnissen aus dieser Ausstellung heraus.
Ja, es sind neue Erkenntnisse. Eckhard Gehlen kontrastiert dieses Werk auch noch mit dem ehemaligen Studienkollegen von Wommacker, Hans Ticher, der später in der DDR als Maler überhaupt keine Chance hatte. Und gerade in diesem Kontrast sieht man eben deutlich diese könnerhafte Geschmeidigkeit eigentlich von Walter Wommacker, die ihn sozusagen dann zu so einem Vorreiter des sozialistischen Humanismus, ästhetischen Vorreiter hat werden lassen. Das ist wirklich sehr interessant und wie gesagt, birgt eigentlich Stoff für eine größere Ausstellung.
Walter Wommacker, diese Ausstellung, kuratiert vom Kunsthistoriker Eckhard Gehlen in der Stadtgalerie, der Kleinen Galerie in Eberswalde. Carsten Probst, Dankeschön.
Danke auch.
Für Kunstwerke kann es durchaus sinnvoll sein, wenn sie im Tresor gelagert werden. Dann sind sie nämlich vor schädlichen Umwelteinflüssen, vor zu viel Licht oder zu hoher Luftfeuchtigkeit geschützt und sie können ja auch nicht gestohlen werden. Etwas anderes ist es, wenn ein historisch wertvolles Musikinstrument in einem Tresor verschwindet oder auch in einer Museumsvitrine. Denn das Holz muss arbeiten, es muss schwingen, resonieren. Wir wollen jetzt über ein einzigartiges Musikinstrument sprechen, das nach langem, langem klanglichen Dornröschenschlaf wieder zum Schwingen, zum Klingen gebracht wurde. Mozarts Geige. Jenes Instrument, auf dem Mozart sehr viel gespielt hat. Er war ein hervorragender Geiger. Der Wiener Philharmoniker Christoph Konz hat die Qualität dieses Instruments entdeckt und das Klangpotenzial dieser Geige nach langer, langer Zeit wieder entfaltet. Am morgigen Sonntag wird er damit zwei Konzerte in der Kölner Philharmonie geben. Guten Abend, Herr Konz.
Guten Abend aus Salzburg.
Wie war das, als Sie zum ersten Mal Mozarts Geige in die Hand genommen haben, als Sie das Instrument angesetzt haben und die ersten Töne gespielt und ja auch gehört haben? Was war das für ein Gefühl?
Das war natürlich ein Erweckungserlebnis. Ich durfte in Mozarts Geburtshaus kommen, das war schon im Februar 2012. Und mir wurde von den beiden Mitarbeiterinnen des Mozart-Museums diese Geige anvertraut, im Tresorraum. Sie haben hinter sich die Tür geschlossen und ich konnte nach Herzenslust mehrere Stunden einfach drauf losspielen. Habe natürlich alle Mozart-Violinkonzerte für mich selbst durchgespielt und war dann ganz glückselig und habe die beiden Damen gefragt, ob es denn schon Aufnahmen von den Violinkonzerten auf diesem Instrument gäbe, worauf sie dann für mich überraschend Nein gesagt haben. Und das war der Moment, in dem diese Idee für mich geboren wurde.
Und jetzt haben Sie sämtliche 5 Violinkonzerte von Mozart aufgenommen, erstmals auf diesem originalen Instrument. Nochmal zu diesem ersten Eindruck, Herr Konz, den Sie hatten. War das Instrument denn gleich spielbereit oder haben Sie da zum Beispiel neue Saiten aufgezogen?
Das Instrument ist an sich ein Museumsinstrument. Das heißt, die Stiftung Mozarteum veranstaltet Konzerte, wo dieses Instrument zu hören ist. Allerdings passiert das sehr, sehr selten, also höchstens einmal im Jahr. Und in den letzten Jahren ist es überhaupt noch seltener passiert. Das heißt, wie Sie schon vorher angemerkt haben, das Instrument musste erst zum Klingen erweckt werden. Und das passiert natürlich, indem man natürlich erst einmal neue Saiten aufzieht und sich eingehend mit dem Instrument befasst, einfach so viel wie möglich und so intensiv wie möglich übt. Und ich habe sehr viel Zeit aufgewandt, dass ich nach Salzburg kommen konnte und so häufig wie möglich auf dem Instrument üben konnte. Vor den Aufnahmen war ich während mehrerer Monate wirklich sehr häufig in Salzburg und habe auch sehr, sehr intensiv auf diesem Instrument geübt. Und dadurch hat sich dann der Klang glücklicherweise geöffnet und wir sind eigentlich zu der Seele des Instruments hervorgestoßen.
Der Klang hat sich geöffnet, also Sie konnten das regelrecht wirklich spüren, so von Woche zu Woche, wie das Instrument irgendwie besser, voller Klang?
Das spüren Sie sogar von Tag zu Tag. Das Holz natürlich, wenn es nicht vibriert, wird ein bisschen steif, ein bisschen starr. Und es ist sehr wichtig, dass es wieder in diese Schwingungen versetzt werden kann. Und Sie merken das an jedem Tag. Das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sich das Instrument öffnet. Sagen wir mal eine Stunde am Anfang. Und diese Zeit wird mit jedem fortlaufenden Tag tatsächlich immer geringer, bis Sie dann einen Punkt erreichen, wo das Instrument sofort da ist und Sie sozusagen freudig begrüßt, wenn Sie sie in die Hand nehmen. Und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl.
Oft werden Instrumente im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte ja auch repariert, vermeintlich auch vielleicht verbessert. Allerlei Instrumentenmacher, die beschäftigen sich, die arbeiten mit diesen Instrumenten. Wie original ist denn Mozarts Geige überhaupt?
Das ist eine große Besonderheit. Als Geiger ist man es ja glücklicherweise gewöhnt, dass man wirklich alte Instrumente spielen darf. Ich darf zum Beispiel normalerweise auf einer Violine von Antonio Stradivari spielen, die 1707 gebaut wurde. Das heißt, sie sind daran gewöhnt. Allerdings wurden fast alle diese Instrumente im 19. Jahrhundert modernisiert und den modernen Gegebenheiten des Konzertlebens angepasst. Und selbst Barockmusiker, die auf historischen Instrumenten spielen heutzutage, haben meistens Instrumente in der Hand, die bereits einmal modernisiert waren und dann wieder rückgebaut wurden in den ursprünglichen Zustand. Und bei Mozarts Violine ist es tatsächlich eine große Besonderheit, dass dieses Instrument immer in dem originalen barocken Zustand gelassen wurde, weil es schon von Anfang an quasi wie eine Reliquie behandelt wurde und sich niemand getraut hat, daran Veränderungen vorzunehmen. Das heißt, wir haben es tatsächlich mit einem Instrument im ursprünglichen Zustand zu tun, das von Mozart noch dazu selbst gespielt wurde.
Wir wollen jetzt das Instrument, Sie und das Instrument hören, einen kurzen Ausschnitt aus dem letzten Satz aus dem A-Dur-Violinkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart mit Christoph Konz. Soweit dieser kurze Ausschnitt. Herr Konz, wo liegen denn die Stärken und vielleicht auch die Schwächen dieses Instruments?
Also für mich liegen die Stärken sehr deutlich auf den oberen beiden Seiten. Ich finde, hier klingt dieses Instrument besonders schön. Es hat einen sehr schönen, silbrigen Klang Und man kann mit dieser Violine hervorragend ein kantabile Geschehen darstellen. Das hat man jetzt vielleicht in diesem kurzen Ausschnitt nicht so gehört, weil es natürlich eine andere Stelle ist. Aber besonders das kantabile Spielen funktioniert mit diesem Instrument wunderbar. Ich bin der Überzeugung, dass die Erfahrung, die Mozart als Geiger gemacht hat mit diesem Instrument, seine langjährige Erfahrung, wirklich einen sehr großen Einfluss genommen hat auf die Art, wie er Violinkonzerte überhaupt komponiert hat. Weil auch in Violinkonzerten es sehr häufig vorkommt, dass man im Diskantregister zu tun hat und dass man eben auch sehr gesanglich spielen soll. Und das kommt dieser Geige sehr entgegen. Das heißt, wenn Sie dieses Instrument in Händen halten und Mozarts Violinkonzerte daraus spielen, dann passt das perfekt zusammen. Sie haben das Gefühl, das ergibt sehr viel Sinn.
In dieser Richtung wollte ich natürlich auch nochmal fragen, ergeben sich denn durch das Spiel auf Mozarts Geige neue Ideen für die Interpretation, auch neue dynamische Ideen vielleicht oder Ideen zu Phrasierungen?
Das ist selbstverständlich der Fall. Also als Instrumentalist ist man besonders inspiriert davon, was ein Instrument einem anbietet. Das ist nicht nur bei Mozarts Violine der Fall, sondern bei jedem Instrument, auf dem sie spielen. Und das prägt ihre Interpretation sehr stark. In diesem Fall ist es aber natürlich eine besondere Faszination, weil wir wissen, dass der Komponist diese Werke auf diesem Instrument selbst gespielt hat. Das heißt, da merken Sie, wenn das Instrument eine Richtung vorgibt und das gut funktioniert, dass das wahrscheinlich auch die richtige Richtung ist, weil der Komponist es selbst so erfahren hat.
Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Instrument, Herr Konz? Wird es denn nach diesen Konzerten in Köln, die morgen stattfinden werden, wird dieses Instrument wieder im Mozarteum in Salzburg in einem Safe verschwinden?
Also die Violine ist in erster Linie im Geburtshaus, entweder eben im Safe oder auch ausgestellt, entweder im Geburtshaus oder gegenüber der Salzach im Mozarts Wohnhaus. Der konkrete Plan jetzt ist, dass es nach dieser doch sehr intensiven Zeit mit den Aufnahmen und mit den Konzerten das Instrument erst einmal ruht. Und wir haben natürlich weitere Projekte in Planung und wir hoffen, dass wir bald wieder zusammenkommen können.
Mozarts klanglich wiederbelebte Geige. Christoph Konz war das, der Geiger der Wiener Philharmoniker. Er gibt morgen mit diesem historisch einzigartigen Instrument in der Kölner Philharmonie 2 Konzerte um 11 Uhr und um 13.30 Uhr. Herr Konz, vielen Dank.
Vielen Dank an Sie.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Schmutzige Hände, die Buchmesse ohne Anfassen, das Ende der Party. Es mangelte kräftig in den Feuilletons dieser Woche. Selbst Gott und dem Heiligen Geist wurde Unvollkommenheit zugetraut. Ob der Herrgott sich die Hände ordentlich wusch, bevor er Adam zum Leben erweckte, ist nicht überliefert. So ein himmlischer Körperkontakt ist ja wahrscheinlich auch nicht keimfrei, machte sich Christiane Peitz im Tagesspiegel so ihre Gedanken zum Welthändewaschtag am Donnerstag. Sie stellte den Lesern den Arzt Ignaz Semmelweis vor, der die Vorzüge von Handhygiene und Desinfektion erkannte, als er in einer Wiener Geburtsklinik Mitte des 19. Jahrhunderts arbeitete und dort ungewöhnlich viele Mütter an Kindbettfieber starben. Er fand heraus, dass es an den Ärzten und Medizinstudenten liegt, die vormittags im Sezier und nachmittags im Kreissaal tätig waren, mit an der Hand klebenden Kadaverteilen, schrieb Peitz. Semmelweis verordnete daraufhin Handhygiene. Händen ist also zu misstrauen, schrieb die Journalistin und belegte das augenzwinkernd mit dem Hinweis auf Oliver Stones Psychothriller »Die Hand«. Einem Comicautor wird bei einem Autounfall die Hand abgetrennt, die sich auf mörderische Weise selbstständig macht. Also am liebsten jede fremde Hand meiden? Dabei ist Deutschland schon vor Corona eine Distanzkultur gewesen, klärte Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung auf. Man hat ernsthaft mal gemessen, wie oft sich Personen im öffentlichen Raum, abhängig von der Nationalität, nahe kommen oder berühren. In südlichen Ländern war die Quote gegenüber den nördlichen Ländern deutlich erhöht. Auch deshalb werden oder wurden Partys gemacht, um zu vergessen, dass man ein traurig schon geborener Nordmensch ist. Nur könne jetzt nicht mehr dagegen angefeiert werden. Oder wie Matzig es in seinem Nachruf auf die Party formulierte: Die Party ist tot, es lebe die Party. Wie war die Frankfurter Buchmesse 2020? Fragt sich Gerrit Bartels im Tagesspiegel vom Sonntag und antwortet: Ach, sie war nicht wirklich und digital brauchte man sie so gar nicht. Eine Buchmesse ohne Publikum vor Ort, da erinnerte sich Daniel Kehlmann in der Online-Ausgabe des Spiegel lieber an bessere Zeiten und seine erste Frankfurter Buchmesse. Ich denke daran, wie mir ein religiöser Wirrkopf ein Pamphlet in die Hand drückte, geschrieben, wie der Umschlag lapidar verkündete, vom Heiligen Geist, erinnerte sich Kehlmann. Der Surkamp-Verleger Siegfried Unseld habe ihn gefragt, was er da lese. Diesen Schriftsteller haben Sie noch nicht unter Vertrag, habe Kehlmann da geantwortet und Unseld das Heft gereicht. Und er sah auf den Namen des Autors, Heiliger Geist, und öffnete es und blätterte und sah mich an und sah wieder hinein und sagte, ach so, aha. Und beide dachten wir wohl Ähnliches. Oh Gott, wie komme ich jetzt schnell wieder raus aus dieser Lage? Das sonst übliche Stimmengewirr der Messe hat Tobias Rüther auch in diesem Jahr erlebt, vom Schreibtisch aus. Und auf dem Rechner sind so viele Seiten gleichzeitig offen, mit so vielen parallelen Übertragungen von Interviews und Diskussionen der virtuellen Frankfurter Buchmesse 2020, dass plötzlich alle durcheinander reden, schreibt Rüther in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Man muss dann aber einfach nur den Browser schließen und es ist wieder still. Die Stille heißt Don DeLillos neuer Roman über einen Stromausfall in New York. Ijoma Mangold hat den US-amerikanischen Autor dazu per Telefon für die Zeit interviewt. Herausgekommen ist allerdings ein tragikomisches Gespräch. Erst behauptete DeLillo, in seinem Roman komme das Wort Corona gar nicht vor. Mangold müsse eine alte Fassung haben. Dann versuchte der Journalist verzweifelt, etwas Interessantes aus dem 83-jährigen Autor herauszuholen. Wenn man die Vereinigten Staaten durch ihren Roman anschaut, fragt man sich natürlich, welche Rolle Trump darin spielt, bemerkte Mangold. Darüber möchte ich lieber nicht reden, entgegnete DeLillo. Mangold wendete sich da an den Leser. Die Stille, schreibt der Verlag, sei der Roman der Stunde. Wenn man mit dem Autor des Romans der Stunde spricht, muss man doch irgendwie auf die politische Großwetterlage zu sprechen kommen. DeLillos Kollege Richard Ford hat kein Problem damit, über Donald Trump zu sprechen. In der Frankfurter Allgemeinen fragte er sich, ob Trump ein Präfaschist oder ein böses Kind sei und gestand, mit Blick auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen, Angst zu haben. Viele von uns glauben, jetzt stünde der Autoritarismus vor den Toren unserer ziemlich verletzlichen amerikanischen Demokratie, die sich dehnen und biegen kann, aber in ihrer Geschmeidigkeit, was ja sonst eine Qualität ist, kann es auch passieren, dass sie die ungebetene Bestie hereinbittet. Nach all dem Mangel zum Schluss noch richtiges Können. Die Deutschen seien berühmt für ihre Lüftkompetenz, behauptete der Satiriker Hans Zippert in der Welt. Vor allem zwei Techniken muss man hierzulande beherrschen, das Stoßlüften und das Querlüften. Ob Querdenker eher zum Querlüften neigen oder das Lüften generell ablehnen, weiß man noch nicht. Lüften ist das neue Impfen und, wollte man ergänzen, das neue Händewaschen.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.